Herzlich willkommen bei Ferngespräch, eine Ausgabe von Freiheitsfunken. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Den meisten Leuten führen der eigentümlich frei dürfte ja bekannt sein. Das ist Stefan Blankertz. Manche bezeichnen ihn auch als den dienstältesten Anarchisten in Deutschland. Und herzlich willkommen, Stefan.
Danke. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielleicht mal kurz zu Beginn zu deiner Person. Vielleicht kennt dich ja sogar tatsächlich der ein oder andere, der neu dazugekommen ist, noch nicht. Du bist Autor von einem Dutzend Bücher, soweit ich das nachgesehen habe. Sind es, glaube ich, gelistet gerade in der Deutschen Nationalbibliothek 69. Ich weiß nicht, behältst du überhaupt noch den Überblick?
Nee, 69, ja, das ist hier.
Okay. So, wir haben uns zuletzt auf dem Sandwirt-Gipfeltreffen getroffen und dort hast du einen spannenden Vortrag gehalten über Strategien, wie wir im libertären Lager den Staat bekämpfen. Dazu hast du drei Strategien vorgetragen, die du für nicht besonders zielführend hältst und drei, die du für besonders zielführend hältst. Magst du das nochmal in Kurzform aufrollen? Weil du hast auch am Anfang gleich gesagt, eigentlich hast du gesagt, du würdest dich niemals mit Strategien beschäftigen und diese Ansicht hast du geändert.
Ja, das stimmt. Ich habe früher immer gesagt, ja, Strategie, das ist so ein bisschen wie Trockenschwimmen, ne? Weil man ja immer ja konkrete Situationen eigentlich betrachten muss. Andererseits, als ich dann letztes Jahr meine Geschichte des Anarchismus geschrieben habe, da drängte sich dann schon auch die Frage auf, was ist denn die Zukunft? Und ich habe aufgezählt, was falsch gemacht worden ist in der Vergangenheit. Und dann muss man auch irgendwie sagen, ja, was wäre denn besser? Und da bin ich jetzt gleich beim Thema. Also was ich nicht für zielführend halte, ist ganz besonders Parteipolitik im engeren Sinne. Da würden wir ja vielleicht gleich auch noch mal drauf eingehen. Das hat ja zwei wesentliche Gründe. Parteipolitik, erstens ist sie aufwendig, bindet viele Ressourcen, ist sehr teuer. Und zweitens verlangt es immer, dass man sich mit dem System einlässt, dass man auf Fragen antwortet, auf Themen, wo man sagt, die gehen eigentlich niemandem was an und trotzdem, dann gibt es eine Abstimmung über, weiß ich was, über irgendwelche Genderfragen und dann sagen wir, ja, das ist ja eigentlich die Sache des Einzelnen und trotzdem muss ich dafür oder dagegen stimmen oder im Wahlkampf dafür oder dagegen sein. Und dann bin ich sofort irgendwie Teil einer Auseinandersetzung, die kontraproduktiv ist. Das andere ist, und ich habe gerade gesagt, so Geschichte des Anarchismus, das andere ist eben halt so falsche Koalitionen eingehen. Das haben die Anarchisten gemacht, gerade sozusagen in der Spätzeit, als dann die Bolschewisten sehr stark waren, sich mit den Kommunisten eingelassen. Ist ja bei den linken Anarchisten immer noch so. Das halte ich für sehr fatal. Aber die Libertären haben damit auch, die haben da auch eben halt Erfahrung mit Konservativen, mit irgendwelchen Leuten, wo man denkt, ja, kann man eben kurzfristig was erreichen. Aber letztendlich landet man auf der falschen Seite sozusagen. Und das halte ich für mich, finde ich sehr klug.
Ja, beides Punkte, die man auf jeden Fall sehen kann und im Auge behalten soll. Im Zug jetzt zum Beispiel von Javier Milei in Argentinien ist es so, ich sehe das immer wieder, wenn er Punkte anschneidet, zu denen er eine Meinung haben soll, die er aber eigentlich für die ganze anarcho-kapitalistische Ausrichtung eigentlich irrelevant sein sollte. Außenpolitik so ein Paradebeispiel. Meckern viele Leute darüber, dass er sich jetzt gerade im Thema Israel irgendwie lautstark tut und sagt, ja, ich stehe auf der Seite des israelischen Staates, wo man eigentlich sagt, hier hast du eigentlich überhaupt keine Politik zu machen. Hier könntest du total isolationistisch handeln, tust du aber nicht. Ist auch so ein bisschen das, was Anarchokapitalisten an ihm kritisieren, ne?
Genau, das ist so eine Sache. Also Argentinien hat damit natürlich irgendwie gar nichts zu tun. Und warum muss er deine Meinung zu haben? Aber
die Politik fordert das aber von ihm.
Ja, natürlich. Man muss immer irgendwie Stellung beziehen und das ist ja sozusagen das politische Spiel sozusagen und damit auch Gräben zu schaffen. Also ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Politik ist Verfeindungszwang. Das sieht man da auch wieder dran. Politik braucht das, diese Auseinandersetzung, und die wollen wir ja eigentlich überwinden. Aber nicht nur das, wir können ja an ihm auch sehen, wenn die bestmögliche Situation eintritt, die er erreichen kann, dann hat er Erfolg mit seiner Politik. Und was ist der Erfolg seiner Politik? Dass er den argentinischen Staat wieder flott kriegt. Das wäre sozusagen das Beste. Ich meine, er kann es auch vor die Wand fahren, es kann auch schief gehen, gibt genug Beispiele auch für solche Sachen. Aber also wenn er es gut macht, dann steht der argentinische Staat gut da. Und was passiert dann? Sozusagen politisch schwenkt das Pendel wieder zurück. Das heißt, dann gibt es wieder Geld, was Sozialdemokraten gerne ausgeben wollen. Und dann kommt die an die Macht und geben das Geld aus und dann geht's wieder vor die Hunde und dann brauchst du wieder jemanden, der da auf die Bremse tritt. Das heißt also, die bestmögliche Folge seiner Politik ist die, dass er den Staat eigentlich stärkt. Und das ist sozusagen, das ist die Tragik von Politik.
Ja, absolut, ne? Sobald gute Zeiten kommen, kommen Sozialdemokraten wieder und wollen gerne Geld ausgeben. Ja, das ist natürlich dann der entscheidende Knackpunkt. Und wie genau überwindet man dieses Problem, sage ich mal ganz allgemein und nicht speziell im Rahmen auf Argentinien?
Ja, also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass die Selbstheilungskräfte, die Selbstorganisationskräfte in der Gesellschaft zu stärken. Ich mache da mal so einen ganz kleinen historischen Schwenker. Als der Anarchismus Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden ist, ist er besonders stark gewesen bei Bauern und bei Handwerkern. Warum? Weil der Bauer hat gesagt, ne, der Staat hat nur eine Funktion, der stiehlt mir meine Produkte, oder der hat irgendwelchen Feudalherren das Land gegeben, was ich bebaue, den will ich loswerden. So, Handwerker haben so eine ähnliche Struktur. Die wissen genau, was sie machen sagen sozusagen, der Staat ist eigentlich die Instanz, die mir hier reinredet, wo er eigentlich gar nichts zu sagen hat. Aber der Staat hat es ja geschafft, ganz viele Bereiche der Gesellschaft so zu monopolisieren, dass die Leute gar nicht mehr diese Vorstellung haben, sie könnten das Leben selbst organisieren. Und das, glaube ich, ist sozusagen das Allerwichtigste. Weil wenn der Staat zusammenbricht und die Leute glauben nicht, dass sie es selber machen können, dann wählen sie eben halt irgendwelche autoritären Strukturen, irgendwelche autoritären Führer. Sondern das, was passieren muss, ist, dass die Leute das Vertrauen haben, sie können es selber machen.
Ja, wünschenswert.
Da kommen wir auf unser berühmtes Links-Rechts-Schema. Von den Linken kann man aus den 60er Jahren, jedenfalls den Westlinken, sozusagen die selbstorganisierten Projekte nehmen. Und aus der sogenannten Rechten kann man die selbstorganisierte Sicherheit nehmen. Milizen, Bürgerwehren und so weiter. Und wenn das gelingt, dass die beiden Seiten erkennen, dass sie an diesem Punkt übereinstimmen, dann haben wir einen Riesenschritt gewonnen. wenn die nicht mehr auf den beiden Seiten stehen. Du hast da ja ein super Buch sozusagen, das muss man doch jetzt mal erwähnen, gerade übersetzt und herausgebracht von jemandem, der das sozusagen optimal in seiner Person zusammengeführt hat, diese beiden Seiten. Karl Hess.
Ja, jetzt habe ich es gerade leider nicht neben mir liegen. Genau, ich habe hier jetzt vor kurzem Gemeindetechnologie von Karl Hess übersetzt und eigentlich höre ich dir viel lieber zu, weil du hast über Karl Hess schon viel mehr geredet, als ich ihn in Persona vielleicht überhaupt kenne, und er ist schon gestorben, noch lange bevor ich mich mit Anarchie selbst beschäftigt ist. Aber nur zu als grundlegendste Punkte, ne? Karl Hess war Redenschreiber für Barry Goldwater, den Gouverneur in Arizona, der dann zwar gegen Lyndon B. Johnson in der Präsidentschaftswahl verloren hat, was aber eine neue Ära mehr oder weniger eingeleitet hat von Ronald Reagan, in der die konservative Politik erstmal sich komplett neu erfunden hat. Und da, was im Endeffekt passiert ist, was sehr beeindruckend zu beobachten ist, ist, ich meine, er hat Steuern verweigert, er ist nicht in die Schule gegangen, sondern hat sie früh abgebrochen, ist dann als Redenschreiber in diese ganze Barry Goldwater-Kampagne eingestiegen und hat ein Washington D.C., der Hauptstadt der USA, die damals schon direkt im Umkreis vom Weißen Haus fast verslammt war, hat er sich zusammen mit Linken, mit Realkommunisten, mit Leuten von der Black Panther Party, hat er sich zusammengetan und hat ein Viertel, das besetzt war von Hippies und Drogenabhängigen und Leuten, die kaum gearbeitet haben, da hat der Erste irgendwie mal angefangen, sich darüber zu beschweren, dass das Wasser durch die Decke rinnt, und statt die ganze Zeit Leistungen vom Staat zu fordern, einfach mal angefangen, selber was zu machen. Und plötzlich haben sich die Leute in ihrer Community selbst organisiert, haben die Straße gefegt und haben angefangen, Projekte umzusetzen, mit der sie Gewinn erwirtschaftet haben. Sie haben Hochbeetanlagen auf Hochhausdächern angelegt. Sie haben Fische, Regenbogenforellen mit ausgebauten Waschmaschinenpumpen in Kellern produziert und das Ganze verkauft. Sie haben organische Toiletten gebaut mit Chemikern und so weiter. Alles wahnsinnig spannende Projekte, die ich finde, die gerade in Deutschland so schöne Anreize setzen können, wie kreativ man werden kann in Eigenarbeit, um, wie hat es Konkin so schön bezeichnet, um eine profitable Gegenwirtschaft zu erwirtschaften, ohne dass man sich auf die ganzen Regulierungen und Steuern des Staates setzt, sondern indem man einfach seine Konzentration auf Agorismus setzt. Und beim Rechts-Links-Schema frage ich mich jetzt aber noch, wie kommst, also Karl Hess selbst hat sich als Linken bezeichnet und Konkin auch. Haben Sie nichtsdestotrotz, also wie hast du es vorhin ausgeführt, mit rechten Milizen, Rechte haben mehr ein Konzept für Sicherheit? Mhm. Ja, oder woran denkst du dann im Speziellen jetzt? Hm? Wie ist das aufzufassen, die Rechten haben mehr anzubieten, was Sicherheit angeht, die Linken mehr, was Arbeit angeht?
Ja, vielleicht, also sozusagen historisch ist es einfach so. Natürlich gab es auch immer linke Milizen und so, aber ich meine jetzt im Moment ist das so, dass so angesehen werden, so soziale Projekte werden mehr als links angesehen, und Bürgerwehren oder irgendwie sowas oder Homeschooling wird inzwischen ja auch eher als rechts angesehen, obwohl das in den 60er Jahren links war. Also für mich hat das keine Bedeutung, sondern das ist immer nur sozusagen eine Momentaufnahme, wie das angesehen wird, ne? Und natürlich war das Linken mit den Linken, also es fängt ja an mit der Pariser Kommune, das waren ja auch Bürgerwehren sozusagen, die da die Macht übernommen haben für eine kurze Zeit. Also und selbst Marx hat da gesagt, wir müssen die Armee abschaffen und durch Milizen ersetzen. Also, was ist da links, was ist da rechts? Aber bei Karl Hess ist das eben halt so, dass er dieser Grenzgänger zwischen rechts und links, wie kein anderer in seiner Person verbindet. Er war ja nicht nur der Redenschreiber von Goldwater in der Kampagne, er war ja auch ein Freund, also er war ja auch persönlich befreundet. Das hat so ein bisschen Riss gegeben, genau in dieser Kampagne, weil Karl Hess mit der Außenpolitik von Barry Goldwater nicht einverstanden war, so wie du das eben halt über Javier Milei gesagt hast. Und das war ja auch der Grund sozusagen, dass sie sich getrennt haben. Erstmal, aber sie waren weiterhin befreundet und haben auch später wieder zusammengefunden. Und Barry Goldwater selbst ist einer, der mit dem Alter immer radikaler geworden ist. Was wenige wissen, er hat gegen die meisten Gesetze im Senat gestimmt. Ich glaube, über 90% aller Gesetze hat er abgelehnt, und zwar selbst für die er war. Also an einem ganz neuralgischen Beispiel will ich das mal klar machen. Es gab eine Abstimmung, ob auf Bundesebene die Todesstrafe eingeführt wird, also oder wieder eingeführt, beibehalten wird. Ich weiß jetzt nicht mehr genau diese Gesetzesvorlage. Und er hat dagegen gestimmt, obwohl er selber persönlich für die Todesstrafe ist, weil er gesagt hat, das ist nicht Aufgabe des Bundes. Das sollen die Länder selber entscheiden. Und dann hat er dagegen gestimmt. Das ist natürlich sozusagen, das ist unpolitisch, weil da hat er mit dem Gegner gestimmt. Und so hat er hat gegen fast alle Gesetze gestimmt, weil er gesagt hat, das ist gar nicht Aufgabe des Zentralstaats. Das heißt also, das war eine ganz andere Sorte von Konservativen, als das dann später Konservative waren. Er war auch viel, viel radikaler als Ronald Reagan. Und gerade da, Ronald Reagan ist der erste republikanische Präsident gewesen, der einen Auslandseinsatz angefangen hat. Also klar, Nixon hat einen weitergeführt, den Vietnamkrieg, und dann beendet. Aber es gibt keinen Es gibt vorher keinen einzigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der einen Auslandseinsatz initial angeführt hat. Das ist erst Ronald Reagan mit dem Überfall Panama und Grenada.
Ich glaube, er hat sich in die halbe Geschichte von Südamerika eingemischt.
Ja. Also ich will nur sagen, also da Goldwater war, was das betrifft, also eher sozusagen die alte konservative Garde, und Karl Hess ist dann sozusagen, weil er gesehen hat, wie diese Konservativen immer mehr etatistisch werden, hat er sich dann auch als Linker bezeichnet. Man muss sagen, ja, in der Zeit gab es eben halt viele Selbsthilfeprojekte bei der Linken. Er ist sogar in die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft International Workers of the World eingetreten. Du hast in dem Buch zitiert, dass Murray Rothbard ihm gesagt hat, er sollte mal Goldman lesen, und da war er dann so begeistert und hat gesagt, da ist ja alles drin, was wir wollen. Mhm. Und so ist das mit dem Rechts-Links. Das ist einfach eine blöde Hilfskonstruktion. Und selbst Konken, der sich dann als Linker bezeichnet, hat gesagt, ja, bezogen auf die Militanz bin ich links, aber nicht bezogen auf Gegnerschaft gegen Eigentum oder sowas. Und dann muss man das auch wieder erklären. Ich würde auf diese Begriffe ganz verzichten, weil die sind nur verwirrend und werfen falsche Gräben auf. Ne?
Ja, ich sag das auch immer, man kriegt das aber trotzdem aus den Köpfen von den Leuten nicht raus. Also es hilft überhaupt nicht. Aber ich versuche immer so zu agieren, wenn Leute davon überzeugt sind, dass sie politisch Rechte sind, dann versuche ich meistens, also finde ich eigentlich fast sofort raus, dass die alle den Nationalsozialismus als links bezeichnen. Und wenn Leute sich partout als links bezeichnen wollen, dann haben sie meistens die Vorstellung, so wie Thilo Jung das mal auf Twitter gesagt hat, dass die DDR oder Stalin oder Mao, dass das rechte Diktaturen sind. Mit anderen Worten, eigentlich benutzen die Leute rechts und links wie gut und böse, je nachdem, wo sie sich gerade zugehörig fühlen. Dementsprechend sind sie im guten Lager und die andere Seite sind die Bösen. Es spielt nicht wirklich eine Rolle, aber ich finde, ich versuche immer auf die Definitionen zurückzukommen und die Leute zu fragen, was ist dir eigentlich wichtig? Und wenn das eher soziale Fürsorge ist oder wenn das eher Stärke ist, dann kann ich dich immer noch nach einem Raster zuordnen, aber rechts und links ist Schall und Raum, wenn man es definieren kann, wie man will.
Ja,
Lass uns ein bisschen auf die heutige Welt zurückzukommen, statt die späten 60er und 70er Jahre, obwohl sich an diesem Grundprinzip eigentlich nichts geändert hat. Ich will mal, Karl Hess, genauso wie Konkin, befürwortet im Gegensatz zur Parteipolitik aktives Eingreifen, Übernahme von Selbstverantwortung und so weiter. Jetzt lass mich mal ein bisschen Teufelsadvokat spielen. Und wir haben im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, es gab eine Debatte darüber zwischen Konkin und Murray Rothbard. Und Murray Rothbard hat Konkin am Ende des Tages vorgeworfen, dass die Mehrheit der Leute niemals alle selbstständig werden, sondern der Großteil der Menschen wird immer noch in einem normalen monatlichen Arbeitslohn sich befinden und nicht... es werden nicht alle die Selbstständigkeit ergreifen. Und das ist etwas, was Konkins Idee von Agorismus ein Stück weit zu widerspricht. Magst du da ein bisschen vielleicht Pro- und Kontra-Argumente kurz für mich abwägen? Weil du hast gesagt, damit hast du dich schon mal eine Zeit lang intensiv beschäftigt.
Es gab ja bei Rothbard zwei Punkte. Einmal diesen Punkt, das ist halt die Frage der ökonomischen Theorie. Und gebe ich tendenziell Rothbard recht. Es wird nicht so sein, dass alle Leute selbstständig arbeiten wollen. Und natürlich ist es vollkommen legitim und auch libertär, wenn jemand, der gut organisieren kann, Arbeit organisiert und jemand, der irgendwas anderes gut kann, sagt, aber ich kann gerade nicht gut organisieren und die sich zusammentun. Also so, und das können natürlich auch größere Organisationen sein. Was wichtig ist, ist eben halt zu sehen, das, worauf Konkin hinweist, ist, dass in bestimmte ökonomische Strukturen auch die Entstehung von gerade eben halt von großen Firmen, von Konzernen begünstigen. Da ist er aber auch mit Rothbard einer Meinung. Rothbard hat da ja ein ganzes dickes Buch geschrieben, was posthum erschienen ist über die Progressive Era, also Anfang des 20. Jahrhunderts, wie eben halt der Staat die Konzentration und die Monopolisierung ganz gezielt herbeigeführt hat. Das heißt also, da ist gar nicht der Unterschied. Also sie haben sich gerne behakt, die beiden, aber der Unterschied ist gar nicht so groß, wie man angesichts der ökonomischen Theorie glauben kann manchmal, wenn sie also sozusagen in der Debatte hart hergegangen sind.
Ja, ich sehe halt auch im libertären Lager und sei es auch kleiner und gar nicht mal so akademisch durchdacht, im libertären Lager selbst halt die zwei Seiten, die einen wollen sich sprechen über die Selbstständigkeit. Ich hatte Peter Müller bereits im Ferngespräch und er ist auch so jemand, der von Voluntaristen.de spricht er mit dem Manuel Macho und sagt dann so, dann mach dich selbstständig, befrei dich von diesem ganzen Arbeitslohn und der Abhängigkeit des Staates. Und auf der anderen Seite stehe ich ja trotzdem gut mit Manuel oder Florian Handwerker von der Partei Die Libertären und die dann sagen, wollen gar keine Parteipolitik machen im Sinne von eine Partei in den Bundestag führen, die hier irgendwie die Politik bestimmt. Wir nehmen gar kein Geld von Staat an, sondern was wir im Endeffekt wollen, ist ein Wahlzettel haben, auf dem die Leute sagen, so, ich will gegen staatliche Entscheidungen sein, dann würden sie mit Nein abstimmen. Und ich versuche immer so ein bisschen den Frieden zu wahren, indem ich das hinstelle. Die Politik ist hat zwei Punkte. Das eine ist eine tatsächliche aktive Bestimmung, und in der kann man nur Land gewinnen, indem man in einem Nullsummenspiel Leute gegeneinander aufbringt, indem man versucht, Macht zu akkumulieren. Und das ist ja ein politisches Mittel, was wir als Libertäre nicht wollen. Auf der anderen Seite ist die Politik ein Schauspiel auf einer Bühne, das Millionen Menschen permanent beobachten. Und das zieht Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit ist es etwas, was ich durchaus zu schätzen will. Deswegen ist es ja auch so, ich bin ja nicht gegen Milei als Person. Ich finde es großartig, wenn er jetzt Aufmerksamkeit zieht und dann bringt der Spiegel oder die Welt einen Artikel raus und sagt, das ist ein Anarchokapitalist. Und daraufhin gucken Menschen erstmal und googeln diesen Begriff, weil sie sich überhaupt nicht damit auskennen und fragen, was ist denn das überhaupt? Und das ist etwas, was ich natürlich sehr begrüße, diese mediale Aufmerksamkeit. Aber diese beiden Dinge werden oft zusammen in einen Topf geworfen. Und ich finde, die sollte man dann trennen.
Ja, ich meine, da kann man, also ich bin immer dafür, auch aus der Geschichte zu lernen. Also gerade die amerikanische Libertarian Party, die Murray Rothbard ja mitbegründet hat, die ist ja ein gutes Beispiel dafür. Die haben also angefangen, da musste jeder, der Mitglied werden wollte, unterschreiben, dass er keine Gewalt initiiert, sozusagen. Ja, die haben schon auch viel Aufmerksamkeit gezogen, und auf der anderen Seite hat schon in den 70er Jahren hat Rothbard dann mit ein paar Ex-Maoisten die Libertarian Party Radical Caucus gegründet, den radikalen Zirkel in der Libertarian Party, weil sie, um irgendwie mehr Stimmen zu bekommen, angefangen haben, Kompromisse zu schließen. Und inzwischen sind sie ja eher so eine Art Witzfigurenpartei geworden, und kriegen ihre 3 Millionen Stimmen, aber ja, da geht viel rein. Und Rothbard hat dann sozusagen ja am Ende des Lebens leider sich ja auch wieder im Prinzip, genauso wie die linken Anarchisten mit den Falschen eingelassen hat, hat er sich da mit den Rechten eingelassen, weil er dann gesagt hat, kurzfristig können wir über rechten Populismus erreichen, dass Amerika nicht mehr der Hauptkriegstreiber in der Welt ist. Aber das ist auch gescheitert. Und wenn man das also anguckt, dann muss man sagen, und damit hat er sozusagen, ja, hat er aber gleichzeitig Libertäre identifiziert, damit Leuten, also das muss man also wirklich sagen, das waren dann auch Leute, die für die Nationalisierung der Schlüsselindustrien eingetreten sind und so weiter. Also vollkommen absurde Sachen, die man auch als links hätte bezeichnen können, aber wie ich schon sage, links und rechts sind vollkommen absurd. Aber er hat eben halt geglaubt, dass man kurzfristig sozusagen Wahlerfolge erzielen muss. Und da bin ich eben halt sehr stark auf Conkerns Seite, der gesagt hat, wir müssen sozusagen die Strukturen aufbauen, die den Staat ersetzen können. Also Conkern und Hess und andere. Also das finde ich die Aufgabe, und da das reinstecken an Manpower und auch an Geld, was man braucht, um irgendwie so eine Partei aufzubauen. Und da kann man ja auch eben halt so, wie Konkan auch gesagt hat, im Algorithmus, da geht es ja darum, auch Geld zu verdienen. Das heißt also, da kann man auch das Geld generieren, um libertäre Projekte weiter zu bringen.
Wenn man uns, also du hast ja bestimmt einen besseren Überblick als ich, wenn man sich so die letzten Jahrzehnte und die Entwicklung der Freiheit nicht in Bezug auf Beendigung von Not und Elend, sondern auf staatliche Regulierung, wenn man das in den Verlauf der letzten Jahrzehnte betrachtet, ist es ja wahrscheinlich eher schlimmer geworden, oder? Denkst du, sind auch irgendwelche Dinge besonders viel besser geworden?
Nein, zunächst mal ist auf der politischen Ebene ist es schlimmer geworden, einfach deswegen, weil die Ansicht, dass der Staat für alles zuständig ist, ist in gewisser Weise sakrosankt geworden. Das heißt also, das anzuzweifeln wird als rechts stigmatisiert. Also eben hatte ich das erwähnt mit also so eine Kleinigkeit wie Kleinigkeit ist schon auch ein großes Thema, Homeschooling oder freie Schulen. Ja, das war das linke Thema und dass das rechts jetzt eher rechts stigmatisiert ist, ist sozusagen da ein Beispiel dafür. Das ist schlimmer geworden. Auf der anderen Seite ist es so, dass durch diese Überregulierung natürlich auch eine Einengung von persönlicher Entfaltung herbeigeführt worden ist, die auch eine Reaktion initiieren wird. Das heißt, kurzfristig glaube ich, dass politisch haben die Etatisten die Lufthoheit. Aber auf der anderen Seite gärt es. Es gärt an allen Ecken und es scheint auch so, dass es überall Anzeichen gibt, dass Leute wieder anfangen zu sagen, also jetzt nicht weiter. Also wenn man nicht mal mehr eine persönliche Website erstellen kann, ohne ein Rechtsgutachten, dann bedeutet das einfach, dass das Rechtssystem, das also sozusagen alle Versprechen von Rechtsstaatlichkeit und Stabilität und so weiter, die sind alle den Bach runter. Und jeder weiß das. Jeder weiß, dass das Steuerrecht, dass keiner mehr durchblickt. Also das sind Dinge, die werden Ihnen um die Ohren fliegen. Und das fängt schon sozusagen an, Ihnen um die Ohren zu fliegen. Und Sie versuchen es noch, indem Sie alle diejenigen, die sich dagegen wehren, als Rechts stigmatisieren, sie versuchen das noch so einzudämmen, aber es wirkt nicht mehr so. Also von daher bin ich mittelfristig optimistisch.
Ich weiß, das ist auch immer eine kritische Frage, aber das ist immer das, was alle Leute von Crash-Propheten hören wollen. So, was ist ein entscheidender Kipppunkt? Ab wann? Also lass mich mal ein paar Krisen aufzählen, nur um das Ganze vielleicht ein bisschen zu konkretisieren. Wir haben schon seit 2008 eine Wirtschaftskrise, in der Geld gedruckt wird wie komplett wahnsinnig, und in der Corona-Zeit hat sich das nochmal intensiviert, ne? Wir haben eine Energiewende, die uns absolut ins Nichts führt und die Strom- und Ölpreise explodieren lässt. Wir haben eine Masseneinwanderung, die irgendwie den Leuten intuitiv klar ist, dass man nicht gleichzeitig offene Grenzen und ein Sozialsystem haben kann, dass das irgendwann zusammenbrechen muss. Dann haben wir in der Corona-Krise, da wurden noch mal ein paar Millionen Leute aufgeweckt, die im Endeffekt sich gesagt haben, wir driften hier in eine absolut totalitäre Überwachung durch eine Form von staatlichem Nudging, die uns sagen kann, wann wir unser Gesicht zu bedecken haben, wenn wir in den Supermarkt gehen oder was wir in unsere Körper zu spritzen haben, damit wir arbeiten dürfen. Und diese ganzen Probleme gehen noch weiter. Und wo hört es auf? Wann fangen Leute auf individueller Ebene an zu sagen, so, ich kann das alles nicht mehr, ich will das nicht mehr, und wann ist die staatliche Überregulierung an einem Punkt gelandet, an dem es zusammenbrechen muss und an dem irgendwie eine neue Form der Ordnung geschaffen werden muss, bei dem sich alle politischen Spektren sagen, so, jetzt ist unsere Zeit gekommen, jetzt wollen wir die Macht übernehmen. Und während sich dann Libertäre sagen, ich denke mal gern an diesen Artikel aus Antipolitik von Emma Goldman zurück, die genau diesen Punkt auch beobachtet hat in den 30er Jahren in Spanien, wo sie gesagt haben, so dürfen Anarchisten in dieser Übergangsphase die Macht übernehmen? Und die Antwort ist, nein, dürfen sie auf gar keinen Fall, sondern müssen versuchen, das irgendwie zu torpedieren, dass keine Seite die Macht übernimmt, damit es allen Seiten am Ende des Tages besser geht. Und ob man dann politisch Sezession anstrebt oder in agoristischer Weise versucht, jeden Menschen eigenverantwortlich handeln zu lassen. Wo ist ein Punkt, wo du in die Zukunft prognostizieren könntest, hier ist was Entscheidendes passiert, das die Menschen jetzt zum Umdenken bewegt? Ich weiß, es ist eine schwere Frage.
Ja, ich würde das nicht so sehr auf die Krisen und die Zusammenbrüche fokussieren. Deswegen, weil kurzfristig solche Zusammenbrüche, wie ich vorhin gesagt habe, wenn die Leute nicht vorbereitet sind, dann tendieren sie zu autoritären Lösungen. Ich glaube, dass der wichtigste Punkt der ist, des langsamen Gewahrwerdens der Freiheitsbeschränkungen und der Stärkung der Gegenwehr. Und ich glaube, dass der Punkt ist erreicht, dass die Freiheitseinschränkungen überall jeden irgendwo tangieren. Und wo es eine körperliche Gegenreaktion gibt, ein Widerstand dagegen, ich will in dieser Zwangsjacke nicht. Und das braucht aber eben halt so etwas Zeit, dass sie aus diesen Zwangsjacken rauskommen und sich wieder entdecken. Deswegen finde ich dieses Buch, was du gerade eben verlegt hast, da so richtig, Gemeindetechnologie, also wo es darum geht, denen zu sagen, du empfindest diese Einschränkung, tu dich mit anderen zusammen, mach was. Und dann gibt es irgendwann, kommt der Staat und sagt, du darfst das nicht oder du musst da Steuern drauf bezahlen. Dann gibt es eine Auseinandersetzung. Und sobald genügend Leute drumherum sind, die sagen, ja gut, ich mache da zwar noch nicht mit, aber ich finde, dass man die lassen sollte, ja, dann fängt der Staat auf einmal an, Schwierigkeiten zu bekommen. Er kann das nicht mehr durchsetzen. Also da brauchen wir einfach eine gewisse Veränderung der Einstellung. Und wie gesagt, mittelfristig glaube ich, dass die stattfinden wird. Und da wäre ein kurzfristiger Zusammenbruch wäre da eher hinderlich, weil er diesen Prozess unterbricht. Denn damit die Leute irgendwas zusammen machen, müssen sie, also Krieg ist zum Beispiel so eine Sache, die jede Form von Gemeinschaftstechnologie sofort zusammenbrechen lässt. Mhm. Also die Leute müssen sich zwar helfen irgendwo, aber daraus folgt sozusagen politisch nichts, weil sie sofort Partei ergreifen. Weil wenn du angegriffen wirst, dann wirst du eben sagen, egal, ich muss mit meinem Nachbarn, wie sehr ich auch mit ihm überkreuzt bin, muss jetzt erstmal gemeinsame Sache machen.
Ja, wie sagt man, der Krieg ist die Gesundheitskur des Staates, ne?
Ja, genau. Ja. Und deswegen sage ich, also das sind so Sachen, solche Zusammenbrüche sind für den Lernprozess eher hinderlich. Du hast gerade auch die Spanien 30er Jahre, Mitte 30er Jahre erwähnt. Was sollten die Anarchisten tun, außer mit den Sozialdemokraten? Das waren die Republikaner und die Kommunisten. Kommunisten von Stalins Gnaden waren die einzigen, die von außen Waffen bekommen haben. Ja, was sollte man anderes tun, sozusagen? Da war ihm einfach, man musste sich mit den falschen Leuten zusammentun. Ging gar nicht anders sozusagen. Es gab keine andere Option. Weil natürlich konnte man mit den Franco-Leuten nicht, die waren auch nicht bereit, dass man mit ihnen sprach. Also da kann jeder Rechtsanarchist in der Welt kann einem da sagen, ja, die Rechten sind eigentlich nicht so. Ja, dann musst du, wie du vorhin gesagt hast, musst du Franco auch als Linken berechnen. Aber dann waren sie alle links. Ja. Das funktioniert auch nicht. Ja. Also, von daher man muss sagen, also Franco war ein Extremetatist und mit denen konnten die Anarchisten nicht. Da gab es keine Brücke sozusagen. Und für Staatsreligion und Monarchismus und so, das war eben halt nicht attraktiv. Und von daher, also Krieg unterbricht immer jeden Prozess des Selbstständigwerdens.
Ja, bei der, ich fand auch ganz, ich habe auch den Artikel von Hans-Hermann Hoppe von der Property and Freedom Society für den Sandwirt übersetzt, in dem Hoppe ganz am Anfang gleich Murray Rothbard zitiert hat und gesagt hat, wenn wir uns wir können uns auf tausende Dinge konzentrieren, die ökonomisch wichtig sind, aber die oberste Priorität ist Frieden. Und wenn wir Kriegszustände haben, ist alles chaotisch. Da gewinnt der Staat auf jeden Fall immer. Also Frieden ist gerade, denke ich, im Hinblick auf Ukraine und Israel-Palästina-Konflikt eines der obersten Punkte. Da habe ich trotzdem die größten Probleme damit, ein Nicht-Einmischungs-Narrativ zu spinnen, mit der Leute wollen da sofort Partei ergreifen. Es ist immer furchtbar in jeder Hinsicht. Aber vielleicht jetzt, um so langsam zum Ende zu kommen, denn die Zeit fliegt dahin. Was stimmt dich denn sehr positiv auf die Zukunft? Was denkst du, funktioniert gut und wird auf jeden Fall besser werden?
Ja, ich glaube, also einmal ist es so, dass trotz aller Krisen und Rückkehr von sozialistischen, kommunistischen Narrativen, die Einsicht, dass eine komplette Staatswirtschaft nicht funktionieren wird, die ist noch vorhanden. Das glaube ich, das ist nicht also so sicher wie in den 60er, 70er Jahren, ja, viele waren, dass ja sowas wie Mao, Stalin, teilweise auch noch, dass das funktioniert ökonomisch. Das gibt es in der Form nicht mehr.
Dieses Narrativ ist durchbrochen.
Also das ist durchbrochen. Also insofern glaube ich, dass man da Anknüpfungspunkte hat. Und was ich vorhin gesagt habe, aber dass es eben halt unter der Oberfläche gärt und dass Leute wieder anfangen zu sagen, also rutsch mir einen Buckel runter mit all diesen Regulierungen, das funktioniert nicht. Es gibt ja lokale Initiativen, Gemeinden, die sagen, ja, wir wollen das irgendwie anders machen und so weiter. Und das, es gibt ja dann andere Länder, Raim Tagizadegan hat mitgebracht von seiner Reise in Südafrika, hat gesagt, ja, Privatstädte gibt's da überall. Weil die Leute einfach sehen, der Staat funktioniert nicht, man muss irgendwie was selber machen. Also von daher, oder man kann auch selbst sagen, dass Milei gewonnen hat, hat auch was damit zu tun. Konkin hat immer gesagt, was macht die herrschende Klasse, wenn eine libertäre Revolution droht? Sie gibt einer libertären Partei die Macht. Also, ja, auch in solchen Ländern ist es auch so, dass Regionalismus, regionaler Handel, Tauschhandel und so weiter, das nimmt da rapide zu und der Staat muss sich da echt strecken danach, die Hoheit zu halten, das Gewaltmonopol zu halten, das Geldmonopol zu halten. Also von daher gibt es durchaus Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass der Staat nicht auf ewige Zeiten das Leben der Menschheit bestimmen wird.
Okay, ich finde, das war ein wunderschönes Schlussstatement und damit möchte ich mich verabschieden. Herzlichen Dank, Stefan Blankertz.
Ja, danke auch.